Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Iveta Abkalne.
Die Künstlerin, mit der wir heute reden, ist Organistin und spielt Orgelkonzerte und wird auch beim Heidelberger Frühling eigentlich Orgelkammermusik spielen, nämlich mit Daniel Müller-Schott, der das Cello beisteuert. Eine ganz ungewöhnliche Kombination.
Ja, ich finde, das Orgel ist ein fantastisches Instrument und sehr königliches Instrument. Und tatsächlich passt meiner Meinung nach mit allen Instrumenten zusammen. Was Klang betrifft, was auch Zusammenspiel betrifft und auch natürlich Farbpalette vor allem. Und Orgel für mich ist ein Orchester von sich. Und ich glaube, wenn ich Orgel mit Orchester als Solistin spiele, da fühle ich mich als in einer Besatzung von Doppelorchester. Wenn ich Solo abends spiele, dann natürlich darf ich die Dirigentin sein, die mein Orchester, meine Orgel nutzt. Und Orgel zusammen mit Instrumenten wie Cello, Saxophon, auch Schlagwerk, finde ich wirklich sehr passend. Und mit Daniel Müller-Schott hatten wir schon auch diese Erfahrung vor einem Jahr, wo für uns beide das Konzert ein ganz besonderes Erlebnis war. Daniel, das war erstmal eine Möglichkeit, großes Programm an Publikum vorzustellen, zusammen mit Orgel. Obwohl seine Mutter Organistin gewesen ist, trotzdem hat Daniel kein Konzert bis damals mit Orgel gespielt. Und für mich, ich kannte Daniel und seine Aufnahmen und auch sein Cellospiel natürlich schon lange. Und treffen und dann direkt auf die Bühne in wunderschöne Neubrandenburger Konzertkirche, das war für uns beide ein sehr wirklich auch emotionales Treffen. Und dann dachten wir, wäre schön, diese ganz besondere Aufregung, was in uns immer noch vibrierte nach dem Konzert, zu wiederholen. Und es ist wunderbar, dass wir das nochmal in Heidelberg machen dürfen.
Ich sag mal dazwischen, Sie stammen eigentlich aus Lettland, aus Riga und haben dort in der Zeit, wo Kirchen eigentlich gar nicht so gefragt waren, nämlich als die sowjetische Besatzung noch war, haben sie dennoch einen Weg gefunden, um sich mit diesem Instrument anzufreunden.
Das stimmt. Auch mein Weg zur Orgel war ein besonderer, weil tatsächlich in meinen Schuljahren, in Jahren, wo ich zur Schule ging und auch zur Kindermusikschule, wir lebten in sogenannten Atheismus in sowjetischen Lettland. Ich wusste, dass auch in unseren Stadtkirchen sind, in eine oder andere Kirche wusste ich, dass eine oder andere Orgel steht, wie die klingen und wie eine Kirche das gesamte Ambiente und Ästhetik aussieht, wusste ich aber nicht. Weil Kirchentüren, die waren quasi geschlossen und ganz viele Kirchen wurden auch in andere Funktionen umgebaut und umgewandert. Auf jeden Fall, ich bin ja meinem Schicksal sehr dankbar, dass ich genau in dieser Zeit gelebt habe, wo Lettland dann wieder unabhängig wurde, und nämlich im Jahr 1991. Und dank Geschichte meines Landes und auch dank der Zeit, in welchem ich geboren wurde, durfte ich auch dann meinen Weg zur Orgel finden. Das passierte in meinem 15. Lebensjahr. Lettland wurde unabhängig. Wieder unabhängig, und ich dürfte auch erste Orgelstudentin in unabhängigen Lettland sein. In meinem Heimatort Rēzekne, in unserer Musikschule, wurde nämlich erste Orgelklasse Lettlands eröffnet, und ich war dann erste Studentin dort, und ich habe mich im Gefühl, nicht nur im Klang, weil Klang kannte ich schon natürlich von Schallplatten, ich hatte ganz viele zu Hause. Orgelklang war mir schon bekannt, aber Gefühl, was ein Mensch denn auch trifft, wenn der Orgel spielt, das kannte ich nicht. Und von ersten Moment an fühlte ich mich sehr, sehr, sehr wohl und wie zu Hause angekommen und habe verstanden, das ist tatsächlich Liebe von erster Berührung. Und so ging das auch ziemlich schnell und intensiv weiter. Schon nach ein paar Monaten habe ich dann Johannes Paulus II. Spielen dürfen in Papstvisite in Lettland im Jahr 1993. Und ja, und hier sitzen wir jetzt und unterhalten darüber.
Sie haben ja dann eine ganz außerordentliche Karriere gemacht aus Lettland heraus, wo eben Musik damals, gerade Kirchenmusik, eben nicht so möglich war eigentlich. Und Sie spielen jetzt in den großen Sälen der Welt und mit Orchestern. Und also eigentlich ist das, was die Orgel bieten kann, das haben Sie alles schon geschafft. Wenn Sie eine Konzertverpflichtung eingehen, dann müssten Sie ja eigentlich, weil Orgeln ja zwar im Prinzip gleich arbeiten, aber sozusagen die Software ist dann jedes Mal anders. Reisen Sie da vorher an, um sich eine Orgel dann genau anzuschauen und erst dann zu sagen, ja, wir können den Vertrag machen, ich spiele ja ein Konzert?
Ja, das wäre wahrscheinlich eine ideale Welt. Sehr schön, genauso wie Sie das beschrieben haben. Leider natürlich reicht die Zeit nicht, immer jede Orgel vorher anzuschauen und auch zu hören und zu spielen. Aber natürlich für uns Organisten, Orgel und Instrument, auf welchem wir ein Konzert spielen können oder werden, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und allein deshalb, dass da gibt es keine zwei identische Orgel auf dieser Welt. Jede Orgel ist anders. Und für uns ganz wichtig ist, schon beim Programmauswahl zu wissen, wann diese Orgel gebaut wurde, wie groß die sind, in welchem Raum diese Orgel sich befindet, wie viele Klaviaturen bzw. Manuale die besitzt. Manchmal eine ganz große Rolle spielt auch, wie viele Tasten auf Pedal oder auch auf Klaviatur wir haben. Weil zum Beispiel in ganz vielen Werken braucht man noch weitere Oktaven, die bei bestimmten Orgeln zum Beispiel nicht mehr gibt. Aber natürlich in ganzen Großen nur dann, nachdem wir theoretisch Informationen über eine oder andere Orgel bekommen haben, dürfen wir auch Programmauswahl treffen. Und natürlich heutzutage solche Medien wie YouTube und auch Aufnahmen und alle möglichen iTunes spielen auch große Rolle. Wir können auch ab und zu Orgeln schon hören. Ich reise immer mindestens einen Tag, wenn nicht zwei Tage davor zum Konzertort und verbringe enorme Anzahl von Stunden, um Orgel kennenzulernen, um bestimmtes Programm wirklich dann auch auf diese bestimmte Orgel vorzubereiten, Klänge auszuwählen, Kombinationen von Klängen, einfach diese Musik, was ich interpretieren möchte, überhaupt ein Konzert klingen zu lassen, bedeutet für uns Organisten ganz, ganz viel Arbeit. Das ist kein Üben, das ist eher wirklich auf bestimmte Orgel, bestimmte Programm einzurichten.
Sie haben YouTube erwähnt, da habe ich Sie entdeckt in der Elbphilharmonie, wo Sie beim Eröffnungskonzert an einer Orgel saßen, die, wenn man nur kurz hingeguckt hätte, hätte man gedacht, Sie sitzen in einem Flugsimulator und landen gerade irgendwie ein Jumbojet auf dem Hamburger Flughafen. Also ein Riesending, aber Sie müssten natürlich auch in der kleinen Dorfkirche, die eine tolle Orgel hat, weil es eine sehr alte Barockorgel ist, genauso gern spielen, nehme ich an.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich spiele sehr gerne in kleine Dorfkirche auf eine kleine Orgel und auch eine alte Orgel und genauso gerne auch in zum Beispiel Hamburger Elbphilharmonie oder auch in ganz vielen wunderbaren Konzertsälen auf dieser Welt. Das heißt, einfach in diese Orgel sich verlieben und auch in diesen Klang sich zu verlieben, das ist sehr wichtig, weil natürlich Orgel als großes mechanisches Instrument hat auch manchmal ganz großes Risiko, auch ein paar Defekte zu zeigen und die erlebe ich immer wieder, sogar auch im Konzert. Und man muss wirklich, wie beim Autofahren ganz schnell in Millisekunden entscheiden, wie mache ich denn weiter, wenn plötzlich eine komplette Klaviatur nicht mehr klingt oder wenn plötzlich eine Taste nicht antwortet oder beziehungsweise eine Pfeife verstimmt ist. Und da muss man wirklich sehr, sehr, sehr diszipliniert, sehr erfahren sein natürlich und auch schnell denken.
Man sagt ja, dass Pianisten länger leben und auch länger geistig gesund bleiben, weil sie das Gehirn auf so vielfältige Weise gleichzeitig beschäftigen. Linke Hand, rechte Hand, Noten lesen, Pedal geben und so weiter. Nun muss die Organistin, also Sie, auch unendlich viel mit den Füßen arbeiten. Also sind Sie richtig gefeit vor Alzheimer und ähnlichen Sachen?
Das wäre schön, wenn das so eine Garantie gäbe. Aber tatsächlich im Vergleich sogar mit Pianisten, wie Sie das jetzt beschrieben haben, ich glaube, wir haben noch mehr Facetten in Parallel, was wir bewegen und denken und wirklich auch fit halten müssen. Weil nicht nur linke Hand und rechte Hand, linkes Fuß, rechter Fuß, sondern auch noch jedes Konzert auf eine andere Orgel, auf ein anderes Instrument, unterschiedliche Größe. Wir haben auch mehrere Klaviaturen. Aber tatsächlich so viele Zellen, die wir in unserem Gehirn bewegen müssen, ich glaube, können wir mit kaum anderen Instrumentalist vergleichen. Vielleicht Dirigent, aber das ist für mich schwer vorzustellen.
Das, was Sie mit den Füßen spielen, brauchen Sie da besondere Schuhe, wo Sie die Tasten, kann man, ich weiß nicht, ob man da Tasten sagen kann,
ja,
Sagt man auch Tasten, dass Sie die spüren auch?
Ja, ich schon. Ich brauche auf jeden Fall besondere Schuhe und ich habe die und ich habe sehr besondere Orgelschuhe, weil die tatsächlich für mich extra genäht worden sind und mehrere Paare davon habe ich natürlich und ich muss sagen, für mich manchmal viel wichtiger ist, Schuhe zu Hause nicht zu vergessen, als Noten nicht zu vergessen, weil Noten kann man noch vielleicht elektronisch nachschicken, ganz schnell auch nach Amerika oder Asien aus Berlin, aber mit Schuhen, das ist schon schwierig. Meine Schuhe sind wirklich aus zartem Ziegenleder und ganz wichtig für mich sind zwei Punkte. Einer ist genau dieses Gefühl, das Gefühl, dass ich Taste spüre und fühle, auch zwischen meinem Fuß und Schuh. Und ich habe relativ hohe Absätze, die sind sehr groß und stabil, damit man auch auf Taste richtig gut sich positionieren kann. Aber große Absätze brauche ich dafür, dass ich öfter auch zum Beispiel zwei, drei Tasten gleichzeitig mit einem Fuß drücken muss. Und natürlich kommt für Frauen auch dieser Schönheitseffekt oder Komponent dazu, wie denn den Schuh aussieht und welche Farbe den Schuh hat. Und ja, deshalb habe ich ganz viele unterschiedliche Farben. Schwarz und Weiß und Gold und Rot und Silber. Und kann man einfach auswählen, ja. Aber ich weiß, dass ganz viele Organisten zum Beispiel legen keinen Wert drauf. Die können auch mit jedem beliebigen Schuhpaar spielen. Manche spielen dann auch barfuß. Und das habe ich auch mal probiert. Ist wirklich nicht sehr einfach, muss man sagen. Manche in Socken und manche. Aber was ich nicht akzeptieren kann oder möchte, wenn Leute einfach mit Straßenschuhen sich auf die Orgelbank dann setzen und auch spielen. Ich glaube, das ist auch ein gewisser Respekt und eine Grenze, wenn wir zu einem Instrument kommen. Wir kommen in eine ganz andere Welt rein, erstens. Und auch wir treffen uns in meinem Fall mit einem König oder Königin. Und da würde man auch nicht unbedingt direkt von Fußballfeld mit Sportschuhen da reinlatschen. Ne? Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass Orgelschuh ist und soll auch was ganz Besonderes sein, auch wenn das nicht extra genähtes Orgelschuh ist.
Gut, also dann wissen wir im Publikum beim Heidelberger Frühling, sie hat besondere Schuhe heute Abend an, das ist dann schon mal klar. Das Programm ist sehr reizvoll, weil man vom Barock bis zur Jetztzeit Musik bekommt. Das Duo Orgel und Cello, aber auch Sie allein, auch Daniel Müller-Schott allein. Vielleicht können Sie zum Schluss noch ein paar Worte sagen zu den beiden Komponisten, die aus ihrer Heimat stammen, also zwei lettische Komponisten.
Ja, sehr gerne. Ich spiele sehr gerne und auch oft in meinem Programm Musik aus Baltikum und besonders natürlich Musik aus Lettland. Und ich bin auch sehr glücklicher Mensch, dass mein Land ist sehr musikalisches Land und Musik und Lied zeichnet unser Land aus. Und dadurch auch unser ganz berühmter großer Songfestival, was wir jedes vierte Jahr haben, ist auch auf UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen worden. Und das ist tatsächlich was ganz, ganz Besonderes. Und meine Seele singt auch. Deshalb Peter des Wasks und seine Abendmusik in unserem Programm kommt sehr natürlich für mich und für Daniel war das eine große Entdeckung und auch Liebe von ersten Moment und von ersten Klang. Ich habe gespürt, dass genau Petris Vasks Abendmusik war sein Lieblingswerk im ganzen Programm, weil das war was ganz Neues für ihn und auch Berührung und die Türen in seine innere und emotionale Welt wurden geöffnet. Vielleicht diese Türen, die nochmal geschlossen geblieben waren und jetzt waren die auf und der war sehr, sehr, sehr glücklich. Petris Vasks Musik singt und Petris Vasks Musik ist sehr lettisch, weil diese Musik singt. Der liebt Natur und das hört man in seiner Musik. Deshalb seine Musik ist wirklich wie ein langen, langen Atmen, weite Horizonte, wirklich schöne Natur und vielleicht auch, man hört öfter in seiner Musik auch Vogel zwitschern und man hört auch Spaziergang durch den Wald. Und ich weiß, dass es genau diese Elemente, Petris Vasks, mit ihm ich auch befreundet bin und kenne das von seinen Erzählungen, der lebt und erlebt jeden Tag. Für ihn ist wichtig, genau jeden Tag Kontakt zu Natur und auch in Natur sein. Und Alfred Kalninsch mit seiner Fantasie, das ist unser lettischer, sage ich schon, Klassiker. Und der war nicht nur für seine Oper Banjuta bekannt und seine Kammermusikwerke und auch große symphonische Werke, sondern der war sehr virtuose und sehr begeisterter Organist. Das hört man in seinen Werken und in seiner Fantasie G-Moll besonders. Das beginnt schon mit einem Pedal-Solo und auch im ganzen Werk. Man hört, dass Alfred Kalninsch selber Orgelpartitur sehr gut nicht nur komponieren, sondern auch spielen konnte. Und das ist natürlich eine ganz besondere Qualität. Und in seiner Fantasie hört man auch ganz viele Motiven, die unser Volksmusik ähneln eigentlich. Auf jeden Fall die zwei schöne lettische Inseln in unserem Programm. Programm, die voll mit französischer und deutscher Romantik ist, aber ich glaube, diese zwei lettische Inseln, die geben eine gewisse Farbe. Vielleicht für ganz viele, die auch beim Konzert sitzen werden, wird auch eine neue Entdeckung, ich vermute. Und wenn das so wird, dass jemand sagen möchte, oh, ich kannte diese Musik nicht, schade eigentlich, ich würde sehr gerne auch weiter von lettischer Musik erfahren und auch gerne weitere Werke von Kalninsch und Vasks hören, dann bin ich wirklich sehr glücklicher Mensch, wenn ich das erfüllt habe als große Patriotin meines Landes schon.
Als Botschafter,
genau. Ja.